Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Traut euch rauszugehen. Macht, denkt nicht weiter drüber nach. Eigentlich ist alles da. Wenn ihr Hilfe braucht beim Sortieren oder Hilfe braucht beim Erzählen eurer Geschichte, dann schreibt Gabriel an. Wenn es sonst darüber hinausgeht, in Sachen Personal Branding, das Ganze vielleicht ein bisschen zu sortieren und kanalisieren, stehe ich auch zur Verfügung. Oder macht es einfach so, traut euch einfach. Ganz vieles auch ausprobieren, mutig sein, ausprobieren.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Verena heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Danke. Grüße aus Köln nach Rostock. Rostock, Warnemünde. Ich liebe es.
Du kennst das wenigstens.
Ja, Warnemünde war ich bestimmt schon zweimal im Urlaub. Einmal bei Superwetter, einmal, ja, Deutschland, Urlaubswetter. Ja.
Ich war kürzlich in Hamburg, habe da einen Vortrag gehalten vor Studierenden und habe die gefragt, wer war dann schon mal in Rostock, so als Eisbrecherfrage. Irgendwie ein Drittel war erst da. Dann denke ich, Leute, ist eigentlich nicht so weit weg. Aber es ist doch nochmal so ein bisschen ab vom Schuss für einige. Es ist nicht so auf dem Weg nach Berlin zumindest.
Ja, oh Gott, Geografie. Aber wenn du in Hamburg bist, dann bist du wahrscheinlich schneller auch irgendwo anders am Meer, ne? Und wenn du dich in Köln, musst du dich eh einmal ins Auto setzen. Und dann ist auch egal, ob du nach Holland oder nach Rostock fährst. Mehr oder weniger.
Schön, dass du da bist. Wir haben ja gerade schon einen Podcast aufgenommen für Be Your Brand, für dein Format. Das werden wir heute natürlich auch nochmal besprechen, was du da genau machst, wie du das machst und was das auch mit Branding zu tun hat, mit deinem Branding. Zu Beginn wollen wir dich erstmal ein bisschen kennenlernen. Ich habe ja hier eine Einstiegsfrage. Meine mittlere Tochter Mathilda, die ist ja 12 und spricht dir das Intro ein. Und ich würde auch dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst. Was würdest du ihr sagen?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also zum einen mache ich Podcasts, genau wie dein Papa, Mathilda. Da weißt du, was das ist. Das muss ich nicht verklären. Und zum anderen gibt es ja viele Erwachsene, die sind richtig, richtig gut in ihrem Job, aber trauen sich überhaupt nicht darüber zu sprechen, was sie so richtig gut können. Und denen helfe ich dabei, damit sie entweder noch einen besseren Job bekommen oder mehr Geld verdienen oder selbstständig sind und mehr Kunden bekommen oder dann ein bisschen mehr Zeit haben, mit ihren Kindern zu spielen. Genau, das ist mein Job.
Dann lass mal gucken, wie du dahin gekommen bist, denn bei den meisten ist das ja irgendwie eine Entwicklung zu diesem Thema hin. Ich überlege gerade, ob ich schon mal jemanden im Podcast hatte, der von Anfang an wusste, was der Plan ist und das auch seitdem macht. Ich glaube nicht, nee. Hattest du das mal?
Jemanden im Podcast, der diesen Weg hatte? Och, dafür waren sehr viele Gäste.
Hattest du auch schon ein paar?
Nein, also klar, so Leute wie Künstler, wie Leon Löwentraut, der halt von Anfang an malen wollte und so weiter und so weiter. Das wusste der ja schon die ganze Zeit. Da ist dann dein Thema Storytelling, diese Reise ganz anders, dass er diverse Male von der Kunsthochschule abgelehnt wurde und das. Aber er wusste von Anfang an, er will malen und Künstler werden. Also von daher ja schon. Aber ansonsten finde ich das auch sehr, sehr selten.
Was war denn dein Job, den du ursprünglich mal vorhattest zu machen?
Oh mein Gott, wie viel Zeit haben wir? Es war unglaublich viel. Also eigentlich wollte ich ja Kindergärtnerin werden, Erzieherin. Und deshalb habe ich meine Eltern auch nach der Grundschule überredet, wir fangen wirklich jetzt sehr früh an, dass ich gar nicht aufs Gymnasium muss, sondern auf die Realschule, die reicht, um dann Kindergärtnerin zu werden. Gut, Realschule gemacht, dann habe ich die Ausbildung angefangen und dann hätte ich im Kindergarten arbeiten können. Aber alle anderen haben dann angefangen zu studieren, dann wollte ich auch studieren. Und dann habe ich mein Fachabi gemacht und habe gedacht, nee, sozialer Bereich ist doch nicht mehr so das, was ich möchte. Ich möchte Schauspielerin werden. Dann habe ich mich an allen deutschen Schauspielschulen beworben, bin zu den Vorsprechen gefahren. Da war ich, glaube ich, irgendwie so, es war alles relativ früh, knapp 18. Hab immer bei Freunden von meinen Eltern übernachtet, whatever, hab diese Vorsprechen gemacht, grandios gescheitert, überall, also dann wollte ich nicht mehr Schauspielerin werden, danach habe ich studiert und bin aber dann auf Umwegen in den Journalismus gekommen, habe beim Radio ein Volontariat gemacht und bin dann auch dabei geblieben, bin vom Radio zum Fernsehen als Redakteurin und Reporterin zur RTL und
Warum?
Bin dann.
Warum bist du in diese, du sagst so auf Abwegen oder auf Umwegen bist du dazu gekommen? Wie kam es denn?
Welcher Umweg? In den Journalismus? Mhm,
ja.
Ich fand das immer total spannend. Ich fand es super und Journalistin fand ich mega. Und ich weiß noch, ich habe damals schon vor dem Studium für die Zeitung geschrieben, für die Lokalzeitung. War auch eine mega Story. Ich bin dahin, hatte von überhaupt nichts eine Ahnung. Bin damals noch im Bus zur Lokalzeitung gefahren. Die Lüdenscheider Nachrichten, stand dann da an meinem Empfang und habe der Sekretärin gesagt, ich hätte gern den Chefredakteur gesprochen. Da hat sie gesagt, was wollen Sie denn von dem? Habe ich gesagt, ja, ich möchte Ihnen was fragen. Dann habe ich so eine Stimme hinter mir gehört. So, was wollen Sie denn von mir wissen? Da kam nämlich gerade aus der Mittagspause zurück. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, ich wollte für Ihre Zeitung schreiben. Und dann hat er gesagt, ja, dann komm mal mit. Und dann bin ich mit ihm gegangen und dann hat er gesagt, hier, der und der Termin und nicht Kaninchenzüchter, aber sowas ähnliches. Da gesagt, bis morgen so und so viele Zeilen und mach mir ein paar schöne Fotos und dann können wir noch mal sprechen. Und so hat meine Karriere angefangen bei der Lokalzeitung und von da aus bin ich dann zum Radio und dann zum Fernsehen, genau.
Ich finde es aber ein guter Recruiting-Hack, der auch heute noch eigentlich sehr relevant ist, nicht nur irgendwo eine Mail schreiben, sondern einfach mal hingehen und schauen, dass man mal mit jemandem spricht. Und, und nicht, ja, ich habe den geschrieben, ich warte gerade auf eine Antwort, ja, geh halt mal hin.
Ja, absolut. Also bin ich auch immer noch für einen Telefonhörer in die Hand nehmen, wenn du nicht hingehen kannst, aber das bewirkt oft mehr. Gleichzeitig ist es auch für mich immer eine Herausforderung. Aber da ich die Erfahrung gemacht habe, dass es so viel sinnvoller ist, als sich tot zu mailen, machen. Einfach mal machen, genau.
Da sticht man auch aus der Masse raus, wenn man einfach mal hingeht oder anruft.
Voll, voll, ja.
Ja, und wie ging es dann weiter?
Bei RTL war ich eine Weile als Redakteurin und Reporterin. Und dann, was? Ah ja, dann gab es richtig viele Entlassungen bei RTL und ich habe total unerfahren, habe mich abends irgendwie nach einem zweiten Dreh um 21 Uhr in die Redaktion dann nochmal zitieren lassen und der Chef hat mir so einen Aufhebungsvertrag angeboten, den ich direkt unterschrieben habe. Also alles Learnings, die mich weitergebracht haben und bin von da aus in die PR gegangen. Mhm. Also die haben jemanden gesucht, eine PR-Agentur. Ich hatte keine Ahnung, was PR ist. Wusste ich nicht. Bei dir haben jemanden gesucht, der sich im Radio- und im Fernsehbereich auskennt. Ja. Und da habe ich, glaube ich, wirklich hingeschrieben. Ich habe den geschrieben. Ja, Radio, Fernsehen kenne ich viele Leute. PR weiß ich jetzt nicht so. Und dann hatte ich da ein Vorstellungsgespräch und habe denen auch ganz klar gesagt, dass ich nicht so genau weiß, was PR ist. Aber es war cool. Und ich bin in diese PR-Agentur gegangen und habe da auch sehr gerne und lange gearbeitet. Es war eine oder ist eine Agentur aus dem Entertainment-Bereich und ich habe dann die Fernseh- und Radio-Promotion und später dann auch noch den Online-Bereich geleitet und Menschen, vor allen Dingen Menschen und Themen, aber vor allen Dingen Menschen in Medien gebracht. Genau.
Ich hatte ja auch mal eine PR-Zeit in Hamburg. In der Online-PR und Social Media war ich dann in einer Agentur und ich weiß noch, dann hieß es, ich glaube, eine Erdinger-Kampagne war das und schau mal, wo du uns da reinbekommen kannst und es war sauschwer, da irgendwie Redaktionen anzurufen, wenn man das noch nie gemacht hatte. Weil die haben natürlich sofort gewittert, da kommt so ein Rookie, der überhaupt noch keine Ahnung hat.
Ja, ist auch. Also es kommt ja immer aufs Thema an, ne? Also wir durften oder zum Teil war es mein Job, dann Leute wie, weiß ich nicht, Barbara Schöneberger, wenn die ein neues Projekt hatte oder so, in irgendwelchen Sachen zu platzieren. Das ist natürlich super. Da kannst du anrufen, da kann auch, weiß ich nicht, deine 12-jährige Tochter anrufen, dann sagen alle, ja, bitte, wann kann sie kommen? Aber bei Themen wie, ich weiß nicht, ob ihr jetzt für Erdinger ein tolles Testimonial hattet, aber nur weil es ein neues Bier gab, das interessiert ja keinen. Dann sagen die hier zur Anzeigenabteilung, dann könnt ihr schön.
Ich glaube, es gab eine Roadshow dann am Ende. Und dann hat man irgendwie geguckt, dass es da Tastings gibt und irgendwie so Event war dann so ein Ding und Verlängerung ins Online. Ja.
Ja. Ja, PR, spannend.
Aber
genau,
ja,
das
mit,
war so meine letzte
Storytelling
Stunde.
Zu tun, einem meiner Lieblingsthemen. Also man muss ja schauen, welche Geschichte ist für wen relevant. Also nicht nur für dieses Medium, sondern dann auch für die Leser und Leserinnen.
Total.
Das heißt, du musst dir ja richtig was vorstellen können, ne?
Ja, Grundsätzlich ja, wobei vieles gerade in der Agentur wirklich schon vorgegeben war. Mhm. Also wenn du Buch-PR machst oder wir haben auch viel für Filmpremieren gearbeitet und Musicals, mhm. also ganz viel so Red Carpet PR, damals vor 1000 Jahren für die Echo-Verleihung, die 1Live Krone und so. Und da musstest du jetzt natürlich nicht super crazy Stories ausdenken, mhm. um da irgendwie vorzukommen, weil das schon relativ große Namen waren, ja.
Und hilft dir diese PR-Zeit heute noch für deinen Job, den du machst?
Total, total. Das hat sich ja, das war ja dann wirklich eine Weiterentwicklung, die nicht so geplant war. Ich habe nebenbei immer, also dieses Journalistische hat mich immer total gereizt. Und als ich in die PR gegangen bin, habe ich das vermisst, dieses. Also PR ist schön, aber selber irgendwie was beizutragen und habe dann relativ früh, ich glaube, das war 2015, angefangen zu bloggen. Mhm. Und habe erst überlegt, worüber soll ich denn einen Blog schreiben und hin und her. Und ich fand Mode ganz spannend. Und dann hat mein jetziger Mann damals gesagt, schreib doch über das, was du sowieso
ja.
jeden Tag machst. Ich sage, ja, was ist das denn? Und er sagt, PR. Und ich sage, ja, was soll ich denn da schreiben? Aber das war so der Startschuss. Und dann habe ich angefangen zu bloggen, was am Anfang keinen Menschen interessiert hat. Aber ich bin da einfach dran geblieben. Irgendwie jede Woche einen Artikel. Und habe mir damals überlegt, diesen Hack, dass ich mit Journalistinnen, die ich ja aus meiner Arbeit auch kannte und immer neue kennengelernt habe, habe ich so ein Interviewformat gemacht, mhm. damals schriftlich, was Journalisten brauchen, von PR-Menschen, um wirklich Geschichten zu erzählen. Also mhm. was sie in der Zusammenarbeit mit PR-Menschen schätzen und was nicht. Denn da gibt es ja so viel Grütze in der PR. Also mhm. kommt dir ja dann auch sehr bekannt vor. Und das hat echt ganz gut funktioniert. Dadurch, dass diese Journalistinnen dann zum Teil auch die Artikel geteilt haben und so weiter und so weiter. Und das habe ich nebenbei gemacht. Und irgendwann hat mich dann Podcast gereizt und da kam gerade dieses Thema Personal Branding auf. Und dann habe ich, haben wir vorhin schon gesagt, im gleichen Jahr wie du angefangen, 2018 einen Podcast mal aufzunehmen, genau wie beim Blog. Keine Ahnung, ob es irgendwen interessiert, zum Thema Personal Branding. Und es hat dann Leute interessiert.
Es war noch eine Zeit, in der nicht so viele über Personal Branding gesprochen haben, oder? Das war schon noch vor der Welle.
Ja. Das war vor der Welle und ich habe dann diese Welle mitgenommen, die mich dann so ein bisschen aus der PR rausgespült hat, durch Corona. Also gerade dieser Eventbereich, Veranstaltungsbereich, dann bin ich krass in Kurzarbeit gegangen. In der Agentur und habe ein bisschen mehr in mein Side, damals war es noch kein Side-Business, damals war es eigentlich nur der Podcast und Social Media, habe ich Zeit reingesteckt und während Corona kamen dann so die ersten Anfragen, hey, kannst du mir nicht helfen, dieses Personal Branding und das ist ja nicht nur für Promis, sondern jeder kann sich sichtbar machen. Mhm. Genau, und da habe ich dann Menschen geholfen, das war jetzt eine lange Antwort auf deine kurze Frage, ob mir dieser PR-Hintergrund noch hilft und ich sage total ja.
Ja. Und wann hast du daraus ein Business gemacht und wie?
Das war während Corona wirklich. Also die Anfragen wurden dann mehr. Erst habe ich mit den Leuten so gezoomt und die so beraten oder Fragen beantwortet. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, da kannst du auch ein bisschen Geld für nehmen. Mhm. Und dann bin ich nie wieder Vollzeit in die PR zurückgegangen, sondern habe das als Side-Business weitergemacht. Und dann bin ich vor jetzt knapp 3 Jahren Mama geworden. Und das war wirklich, schon am Anfang war das immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf, bei all den Sachen, die ich nebenbei gemacht habe. Was, wenn ich mal ein Kind habe, diese ganze PR-Sache mit dem Reisen, also es waren ja 50% Reisen zu Events und die Promis begleiten und so, dann kannst du das nicht mehr machen. Und was, wenn du deinen Job verlierst? Und durch diese ganze Sichtbarkeit habe ich mir halt irgendwie eine Community aufgebaut, ein Netzwerk aufgebaut und hatte dann das Glück, genau da nach der Geburt weitermachen zu können, wo ich eigentlich in dem Moment stand.
Und das hätte ja auch sein können, dass du sagst, das ist mir jetzt alles eigentlich gerade viel zu viel mit Pandemie und Mama werden und Business, aber du hast die Chance gesehen. Ist ja immer die Frage, wie man so drauf schaut.
Ja, wobei das chronologisch, also es war erst die Pandemie, die ging dann zu Ende, dann ging es wieder ganz normal mit dem Job weiter, wobei ich ja dann Teilzeit wirklich schon mein Ding gemacht habe und dann Mama werden. Ach, das hat sich ganz gut gefügt. Mhm. Nee, und es war mir nie zu viel, weil es aber auch eine totale Leidenschaft ist. Mhm. Also ich liebe das, Menschen dabei zu unterstützen oder auch im Podcast die Geschichten. Ich meine, du hast ganz viele Gäste auch, mit denen ich auch spreche, deren Geschichten zu hören, deren Weg und was deren Sichtbarkeit alles bewirkt in deren Leben, aber auch im Leben von anderen Menschen. Das finde ich großartig. Und jeder hat jetzt die Chance, seine Geschichte zu erzählen, sichtbar zu werden und dadurch auch seine Ziele zu erreichen oder zumindest näher dran zu kommen.
Hm. Mich würde aber auch nochmal dieser Moment interessieren, als du dann so ganz offiziell dein Ding gestartet hast. Das ist ja etwas, worüber viele auch nachdenken. Wie wäre das? Viele trauen sich es auch nicht, weil das ist natürlich mit Risiken verbunden, ne? Wie war das für dich?
Möglicherweise hätte ich ohne diese Schwangerschaft es auch nicht gemacht, weil ich ein sehr, sehr, sehr sicherheitsliebender Mensch bin und eine Festanstellung. Und das ist schon etwas, was mir sehr wichtig war. Gleichzeitig habe ich es ja gerade angedeutet, es ist ein Job, den ich mit Kind halt so nicht umsetzen kann. Und es war alternativlos. Also deshalb gab es da nur die Möglichkeit, so, dann mache ich das oder ich suche mir eine andere Festanstellung. Aber das war auch ein bisschen absurd, weil dieses damalige Side-Business ja schon so gut lief. Mhm. Und dann war klar, nee, dann all in.
Mhm. Dann sollten wir vielleicht jetzt zu Beginn auch nochmal klären, was Personal Branding ist und was vielleicht auch nicht ist.
Ja, das ist eine große Frage. Also es gibt ja gar keine wirklich einheitliche Definition. Für mich bedeutet Personal Branding das Sichtbarmachen der eigenen Reputation am Ende. Ja.
Das heißt, man hat schon eine und die macht man dann sichtbar?
Jeder hat ja eine. Davon bin ich überzeugt. Oder das Sichtbarmachen der eigenen Leidenschaft, der eigenen Expertise. Und ja, das hat jeder. Vielleicht weiß es nur nicht jeder, weil das von so viel anderen Dingen überschüttet ist. Und oft geht's darum, erstmal rauszufinden, hey, was ist eigentlich das, was du richtig gut kannst? Was sind so die Sachen, bei denen du so richtig in den Flow kommst, so Zeit und Raum vergisst? Was sind Themen, wenn man dich nachts um 3 weckt, worüber könntest du sofort erzählen? Was ist so wirklich deine Leidenschaft? Was sind deine Werte? Und dann natürlich, was sind deine Ziele? Sowohl beruflich als auch persönlich. Und das irgendwie mal in Einklang zu bringen und dann drauf zu schauen und dann mit Blick auf diese Ziele zu schauen, hey, wie kann ich in die Kommunikation starten?
Hm. Und mit all dem, was du jetzt gelernt hast, ich meine, wenn man einen Podcast macht, das weiß ich ja auch, dann man lernt ja unheimlich viel von den Menschen, mit denen man so spricht. Das ist für mich auch so das Nummer 1 Lerntool eigentlich mittlerweile. Was hast du über Personal Branding in all den Jahren Podcast und Beratung gelernt, was dir für deine eigene Brand geholfen hat?
Ja, wir lernen jeden Tag dazu und ich möchte auch sagen, ich habe ja auch noch nicht ausgelernt. Das wäre ja auch schade. Das ist ja etwas, was sich immer weiterentwickelt und ich lerne immer noch dazu, auch mit jedem Gespräch. Du hast zum Beispiel Tom Junkersdorf erwähnt und bei dem ist es auch so, da habe ich auch wieder gelernt in dem Talk mit ihm, wobei ich immer noch versuche, das so ein bisschen für mich einzuordnen. Ich bin der Meinung, wenn wir sichtbar werden mit unserer Expertise, dass wir uns, sprechen wir vielleicht gleich im Detail nochmal drüber, auf bestimmte Kanäle auch beschränken sollten und nicht überall sichtbar sein sollten. Und er hat dann eine ganz andere Auffassung und sagt, nee, und wenn ich Content mache, dann mache ich das auch da und da. Und
einerseits finde ich es gut, andererseits denke ich, ja gut, er hat auch ein großes Team und kann das auf mehreren Kanälen spielen und so. Das ist halt immer, ich bekomme immer neue Impulse und versuche das dann so für mich einzuordnen. Das ist jetzt ein so ein Beispiel. Hm. Und ich habe so viel gelernt, wahrscheinlich auch total unbewusst. Also ja, das Wichtigste, finde ich, ist wirklich diesen Mut zu haben und zu machen und sich auch zu trauen, ja, was heißt nicht bewusst Fehler zu machen, aber nicht perfekt sein zu wollen. Ich kenne so viele Leute und habe mit so vielen gearbeitet, da ist alles da. Also ich hatte mal eine, die hatte sogar schon perfekt formulierte Postings in ihrem Postfach liegen, fast 100. Und die hat sich aber einfach nicht getraut, sich ein Profil anzulegen, die Sachen zu veröffentlichen, weil da ja so viele Glaubenssätze sind, die Menschen davon abhalten. Und das ist eines der wichtigsten Sachen, die ich gelernt habe. Fang einfach mal an. Was ist das Schlimmste, was passieren soll?
Ja. Das ist so ein bisschen wie Public Speaking, ne? Das ist ja auch eine der größten Ängste, die Menschen haben, laut zu werden, hörbar zu werden, und so ist es mit dem Sichtbarwerden vielleicht auch. Dann kommen mit einmal Leute und wer weiß, was die denken, vielleicht finden die das nicht gut, ne? Ich glaube, das muss man erstmal für sich lernen, dass das dazugehört. Also das ist gar nicht zu vermeiden, dass Leute dann nicht gut finden. Das ist eigentlich Teil der Rechnung.
Absolut. Und es ist aber spannend, wenn wir diesen Schritt machen, was danach passiert. Also bei mir war das auch. Als ich in der PR war, hatte ich auch vor allen Dingen Kolleginnen, die jetzt gesagt haben, Weber macht die jetzt nebenbei da einen Blog und dann spricht die mit Journalisten, dann gibt die unsere Kontakte weiter und also der alles war doof, hat mir natürlich keiner direkt gesagt, alles hinterm Rücken und so. Und das sind dann Menschen, die, das ist ja jetzt ewig her, die jetzt später auf einen zukommen. Ich habe da ein, zwei Beispiele, dass ich dann gefragt wurde, ja, ich habe da jemanden, könntest du vielleicht mal über den schreiben oder könnte der oder die mal in deinen Podcast kommen? Und am Anfang wirst du halt einfach belächelt und am schönsten ist es, wenn diese Menschen, die vorher lächeln oder das alles blöd finden, dich dann um einen Gefallen bitten und sagen, wow, das ist aber toll, was du dir da aufgebaut hast. Also lass dich nicht davon abhalten. Das sind oft sind das Menschen, die gerne selber ein bisschen sichtbarer wären, gerne selber den Schritt machen würden und die fühlen sich dann getriggert, weil sie ihn nicht machen.
Lass uns mal über Branding sprechen. Also Branding gibt es natürlich auch im Bereich Unternehmen, Corporate Branding, dann haben wir Employer Branding, Personal Branding. Was macht dieses Branding aus? Was macht eine Marke aus?
Eigentlich mag ich dieses Wort gar nicht so wirklich, weil Menschen sind Menschen und Menschen sind keine Marken. Gleichzeitig, was macht es aus? Jetzt in allen Branding-Bereichen ist einmal die Wiedererkennbarkeit, eine Verlässlichkeit irgendwie. Also ich verbinde etwas mit einer Marke. Wenn ich mir jetzt Adidas-Schuhe kaufe, dann weiß ich, bei mir zumindest, dass die ein paar Jahre nicht kaputt gehen. Und bei den nächsten weiß ich das auch. Also eine Verlässlichkeit. Und dazu kommt ja ein Vertrauen.
Ja.
Genau, eine Nachhaltigkeit. Und das, finde ich, macht eine Marke aus, dass wir sie irgendwie einordnen können, dass wir sie wiedererkennen, dass sie sich aber auch zu einem gewissen Grad weiterentwickelt, aber dass sie einfach da ist und wir etwas Bestimmtes mit ihr verbinden.
Und interessanterweise sind wir dann ja auch bereit, mehr Geld auszugeben. Also Apple hat es ja geschafft, eine Marke aufzubauen, für die unfassbar viele Menschen auch mehr Geld ausgeben, als sie vielleicht ausgeben müssten, für ein Smartphone zum Beispiel.
Absolut. Nur es gibt mit Sicherheit auch viele Menschen, die sich lieber von dir in Sachen New Work beraten lassen, als von jemandem, der jetzt einen LinkedIn-Post dazu schreibt und 5 Google Ads schaltet. Weil du einfach deine Reputation sichtbar gemacht hast und auffindbar bist und das schon so lange machst und so lange dabei bist und das aber auch zeigst.
Ich glaube, das ist auch noch ein interessanter Punkt, dieses Persistence, sagen die Amerikaner, also dieses Dranbleiben, dieses über einen längeren Zeitraum weitermachen und nicht aufgeben. Also guck mal, wir haben beide Ende 2018 mit unseren Podcasts begonnen. Wie viele sind seitdem gekommen und auch wieder gegangen? Es ist ja auch okay, wenn man das mal ausprobieren möchte. Das ist fein. Aber wenn man mit etwas starten und durchstarten möchte, dann ist es schon gut, da auch dran zu bleiben, ne? Und sich auch mal durchzubeißen. Es ist ja nicht immer super easy.
Oh ja, es ist das Allerwichtigste, finde ich. Genau wie du sagst, so viele haben mit angefangen und das ist ja auch das Gemeine, gerade wenn wir, also Personal Branding ist nicht nur Sichtbarkeit auf Social Media, das möchte ich nochmal ganz klar sagen. Für viele ist Personal Branding, ich poste auf LinkedIn. Nein, das meine ich nicht mit Personal Branding. Dennoch, wenn wir die Social Media Plattform nehmen, gerade LinkedIn, kriegst du am Anfang natürlich einen Push. Also du veröffentlichst deinen ersten Beitrag, deinen zweiten, wenn du dich das traust. Und dann ist der Algorithmus sehr nett und du hast eine gewisse Reichweite. Und es ist ganz normal, dass diese Reichweite dann leider irgendwann abnimmt. Und es gibt so viele Menschen, die dann einfach aufgeben oder sagen, ja, okay, dann schreibe ich jetzt nicht mehr über New Work, dann schreibe ich jetzt über KI. Und wenn das dann nicht mehr läuft, wieder über etwas Neues. Wenn sie nicht direkt komplett aufgeben, dann wechseln sie das Thema. Und diese Konsistenz, dieses Dranbleiben ist einfach so unglaublich wichtig. Mhm. Und das, ja, das vermitteln mir auch immer die Interviews, die ich in Be Your Brand führe. Denn es war bei jedem so. Und das Wichtigste ist halt immer wieder hinzufallen, beziehungsweise immer wieder aufzustehen, wenn es dann mal nach unten geht und man hinfällt.
Ich muss aber auch sagen, ich bewundere auch die Menschen, die sich gar nicht drum kümmern und erfolgreich sind. Die gibt's ja auch. Also ich habe zum Beispiel gerade ein Interview mit Christopher Nolan gelesen. Das ist ja dieser Star-Regisseur, der jetzt gerade The Odyssey ins Kino bringt und vorher Inception und Batman und diese ganzen Hollywood-Filme, der einfach gar nicht auf Social Media ist und der noch nicht mal ein Smartphone besitzt und auch keine E-Mails macht. Das hat er erzählt, das war kaum zu glauben. Aber wir haben auch in Deutschland so ein paar Beispiele, wie eine Anke Engelke, die einfach gar kein Smartphone besitzt und auch auf Social Media nicht wirklich unterwegs ist. Im Business-Kontext ist es mir auch ein, zwei Mal begegnet, schon selten, aber ich finde es irgendwie beeindruckend, wenn Menschen erfolgreich sind, weil sie einfach gut sind und das für sich wirkt. Das ist selten, aber es gibt es schon auch manchmal.
Das gibt es auch manchmal. Wobei jetzt mit Anke Engelke, das ist natürlich ein Beispiel. Es ist ja nicht nur Social Media. Die hat wahrscheinlich ein gigantisches Netzwerk sich damals während ihrer Fernsehkarriere aufgebaut. Und ja, ich möchte einfach mal behaupten, ich kenne sie nicht, aber vielleicht pflegt sie das trotzdem noch hier und da. Und doch, das weiß ich sogar. Doch. Ein ehemaliger Radiokollege hier, 1Live, hatte seinen Abschied. Und das sind dann so Sachen, so Kontakte. Da gibt's dann doch wieder Verbindungen. Und das ist halt nicht dieses öffentliche. Hier, ich kann das und das, aber auch dieses im Hintergrund, dieses Netzwerken mit Menschen, denen wir selber weiterhelfen können, die aber vielleicht auch mal was für uns tun, das hat auch damit zu tun. Ja. Also Personal Branding ist ja nicht da zu stehen und zu schreien, ich kann das und das, bin super, gib mir Geld dafür. Da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Und ja, Social Media ist, finde ich, ein wichtiges Tool. Aber genau wie du sagst, sowas bewundere ich auch sehr, gerade bei den alten Fernsehnasen. Ich weiß nicht, ob du auch andere Beispiele hast. Gibt es mit Sicherheit.
Ja, vielleicht. Obwohl Anke hatte ja viel mehr gerade noch einen, immerhin noch die Bahngeschichte gemacht und war dann jetzt auch nochmal wieder da. Es ist ja auch ein Branding-Move gewesen. Ob der jetzt auf ihr Personal Branding einzahlen sollte, sei mal dahingestellt. Aber man redet dann wieder über sie und man ist mit einmal wieder ein Thema. Und das ist ja, glaube ich, worauf es dann auch hinausläuft. Lass uns nochmal über deinen Podcast sprechen. Magst du mal so ein, zwei Folgen rausgreifen, die bei dir besonders hängen geblieben sind?
Schwierig.
Das ist immer schwer, ne? Ich kenne die Frage auch.
Ja, total. Total. Wir haben das gerade gesagt. Ich habe dich ja für Be Your Brand interviewt eben und habe gedacht, oh, die Frage ist so gemein. Hoffentlich stellt er sie mir nicht. Aber interessanterweise, doch, auch da hatte ich schon im Hinterkopf, das sind gar nicht immer die Menschen, die jetzt Namen haben wie Lars Ament, Laura Marlina Seiler, whatever. Viele von denen, wie gesagt, hattest du auch. Sondern wer mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, ist schon ewig her. ist ein Mann, der unterschiedliche Hotels geleitet hat. Und als ich mit ihm gesprochen habe, hat er das Rumors in München geleitet. Mhm. Und wir haben über seine Leidenschaft gesprochen, über seinen Job. Und eine Geschichte, die er mir unter anderem erzählt hat, die ist mir so im Gedächtnis geblieben, wie er Menschen für sein Hotel rekrutiert. Und dann hat er von einem Doorman gesprochen, den er für dieses Luxushotel oder 5-Sterne-Luxushotel da rekrutiert hat. Und zwar war der vorher Tankwart an einer irgendwo auf dem Land, an einer kleinen Tankstelle. Und er sagt, er wäre da gewesen und es hätte total geregnet. Und der kam und hat ihm dann aber noch seine Scheiben gewischt und hat voll getankt und hat ihm dann die Tür aufgehalten. Und der war einfach, der hatte wohl so eine tolle Ausstrahlung und war so zuvorkommend. Und ja, den hat er zweimal erlebt und dann hat er ihm diesen Job angeboten. Also das, finde ich, sind so Geschichten, wo ich ja, so richtig, also womit sowas in Erinnerung bleibt. Mhm. Ansonsten Sabine Askedom, eine Wahnsinnsfrau, ich weiß nicht, ob dir die was sagt.
Noch nicht.
Die hat, warum sie mir so aufgefallen ist, oh ja, es gab damals dieses Greater Festival, gibt's immer noch, in Köln und damals war Barack Obama da und hat gesprochen, unter anderem, also John Strelecki, Barack Obama, wirklich ganz tolle Namen.
Ich glaube, Obama ist der teuerste Speaker, ne? War das nicht so?
Wahnsinn, davon bin ich überzeugt. Und wir waren da, haben uns das angeguckt und damals die Agentur hat auch für diesen Event gearbeitet und Obama stand auf der Bühne und das war einfach, also Magic. Wahnsinn. Also der ist, finde ich, sein Geld dann auch wert, was auch immer er bekommen hat. Und danach, und ich finde seine Bücher großartig und finde diesen Mann cool und alles, was er macht, war John Strelecki auf der Bühne. Und der tat mir so leid, weil es war...
Der also musste danach auf die Bühne.
Barack, ja. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt irgendwie bin ich so gelangweilt. Was heißt gelangweilt? Also ich dachte, da kann nichts mehr kommen. Und dann kam diese Frau auf die Bühne, eine, bei allem Respekt, ältere Dame, Sabine Askedom, eine Erscheinung in ihrem wallenden blauen Kleid, hatte eine ganz ruhige Art und hat angefangen, ihre Geschichte zu erzählen. Und die Leute saßen im Publikum und waren so gefesselt von ihr. Und das ist eine ganz tolle Frau, die sich auch mit dem Thema Sichtbarkeit beschäftigt. Ich kann dir das gar nicht mehr so im Detail erzählen, was ihr Main-Thema war. Auf jeden Fall hat die eine Ausstrahlung und kann Menschen fesseln. Das ist unglaublich. Und in diesem Podcast-Gespräch, das ich mit ihr hatte, da hat sie auch sehr viel Persönliches erzählt. Und irgendwann saßen wir beide da und haben geweint im Podcast. Mhm. Also das war sehr, sehr nah. Da ging es um ihren kranken Mann. Mhm. Und das sind so Sachen, die ich natürlich nicht vergesse. Ja. Das bleibt.
Emotional, ja. Ist ja auch voll wichtig.
Ja. Voll, ja.
Ja. Was, kannst du mal so Dinge erzählen, die schiefgelaufen sind? Also Dinge, aus denen du gelernt hast. Sei es jetzt im Podcast oder generell im Businessbereich so.
Von mir oder Geschichten, die ich von anderen
von
gehört
dir,
habe?
Von dir.
Oh,
jetzt geht's ans Eingemachte.
Ja. Aber hallo. Ach, aus der PR fallen mir da tausend Sachen ein. Eine schöne Geschichte war in der PR, da habe ich angefangen mit TV-Promo. Ich habe gedacht, ich bin wahnsinnig gut vorbereitet, bin mit einem Künstler nach Berlin, erstes Mal Sat.1 Frühstücksfernsehen. Ich glaube, damals waren die noch am Gendarmenmarkt und wir waren in einem Hotel, was eigentlich 500 Meter entfernt war. Bin ich morgens um, weiß ich nicht, 5 mit dem losgegangen am Hotel, erstmal komplett in die falsche Richtung. Haben wir uns zum Glück irgendwie, eine Redakteurin kam uns entgegen, hat uns abgeholt und dann sind wir zurück und ich war für den Weg verantwortlich. Damals noch kein Google Maps oder so. Da sind wir wieder in die falsche Richtung gelaufen und das war so unangenehm. Ich glaube, das war damals mit Rüdiger Hoffmann, hieß er.
Hallo erstmal.
Comedian. Genau, hallo erstmal. Und dann sind wir dahergelaufen und dann musste ich nachher irgendeinen Mann nach dem Weg fragen. Und ja, dann in Berlin habe ich gedacht, komm, dann gehe ich jetzt zu diesem Mann und frage. Ich habe gesagt, Entschuldigung, wir müssen zu dem und dem Hotel. Wissen Sie, wo das ist? Und dann stand er uns gegenüber und meinte so zu meiner Begleitung, sind Sie nicht Rüdiger Hoffmann? Und dann sagte er, doch, und sind Sie nicht Gregor Gysi? So, doch. Und dann haben sich die beiden unterhalten. Also war nett. Also Wegelegastheniker bin ich auf jeden Fall. Ansonsten Sachen, die schiefgelaufen sind, gib mir einen Moment.
Was ist denn businessseitig so das größte Learning bei dir?
Es gibt so viele.
Machst du alles selber? Buchhaltung und Kram oder?
Ich mache alles selber, ja, das ist auch. Also dank KI ist da schon einiges einfacher geworden. Businessseitig ist auch, ist vielleicht jetzt doof, aber das war ganz am Anfang Vorkasserechnung irgendwie. Also ich habe dann irgendwann umgestellt, nachdem ich echt einmal so richtig, richtig auf die Nase gefallen bin mit einem Kunden und so viel gegeben habe und vorbereitet. Genau. So, und dann kam die Kohle nicht und ich. Ja, da als kleines Licht dann einen Anwalt einschalten oder so, das wollte ich nicht, macht man nicht, hatte ich auch keine Ahnung von und saß dann da und hatte wirklich noch Dritte mit reingeholt, auch damals noch TV-Redakteure, weil der wirklich was ganz Großes gebucht hat und haben wollte und es war alles vorbereitet und gerade mit Menschen, also wo ich in Vorleistung gegangen bin, wo ich im Wort stand, die sich Zeit genommen haben und dann hat er mich komplett geghostet. Egal was ich gemacht habe, Anrufe, E-Mails und dann noch nicht mal bezahlt und das war wirklich sehr, sehr unangenehm und seitdem habe ich Vorkasse eingeführt. Das ist sicherlich ein so ein Learning dann bei Podcasts. Ich habe mal eine Podcast-Folge gemacht, wo ich vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken. War auch toll.
Das haben wir, glaube ich, alle
mit
mal.
Mit Sicherheit. Ich war damals, also ganz am Anfang, habe ich meine Podcasts ja noch face-to-face gemacht vor Corona und war in München und hatte eine ganz tolle Frau, die ein großes, also die ein hohes Licht bei Bosch war, mit der ich mich auch echt gut verstanden habe und ich wollte zu Bosch und wollte das Interview machen, bin in die S-Bahn gestiegen und bin komplett in die falsche Richtung gefahren und hatte jetzt auch nicht wirklich Zeitpuffer. Und dann ist die ins Auto gestiegen und hat mich irgendwo in München aufgesammelt. Also wirklich alles so unangenehme Sachen, wo ich jedes Mal lerne und ja, aber so Kleinigkeiten.
Ich hatte auch schon mal so einen Podcast, bin unterwegs gewesen und hatte dann irgendwie ein ganz wichtiges Kabel nicht mit, habe ich vergessen.
Ja, ist dann halt so, ne?
Ist dann halt so, ne? Muss man dann auch so sagen. Leute, habt ihr noch irgendwie eins oder irgendwie improvisieren halt.
Und ich weiß genau, wenn wir jetzt gleich hier fertig sind, dann denke ich, hättest du doch das erzählen können und das und das und das und das, weil es unendlich viele gibt, aber mir fällt gerade nichts anderes ein.
Also was ich auch denke, Branding, Personal Branding hat auch mit einem Versprechen zu tun, das ich mache. Also ich gebe den Leuten, ich stelle denen etwas in Aussicht, vielleicht auch sogar ein Problem, das ich lösen kann und baue eine Reputation auf und Leute glauben mir das dann bestenfalls und wollen mit mir arbeiten. Also zumindest jetzt, wenn ich ein eigenes Business habe. Und das sehe ich so bei vielen, die reden über ihre Themen, die stehen auch für Themen. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, was gibt's denn da? What's in it for me? Ja, also diese Frage muss man, glaube ich, irgendwie immer beantworten. Und irgendwie haben, glaube ich, viele Leute so Angst, ein Angebot zu machen. So nach dem Motto, ich will ja jetzt hier nicht so pushy und so salesy und so was auch immer. Aber ich glaube, da sind die Amerikaner uns dann auch schon wieder etwas voraus, die sagen, Leute, das ist dein Invest und dafür bekommst du ABC und das ist halt was wert, weil ... Kennst du das?
Kenn ich. Ich glaube, du hast auch mit Philipp Depireux gesprochen, ne? Da haben wir auch viel über dieses Thema gesprochen, ja. Ich kenne das. Ich kenne das auch aus meinem eigenen Gefühl. Und das ist halt immer das Spannende, dass ich diesen Weg ja auch gegangen bin und dadurch ganz viele Hürden und Sorgen, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die haben, die ich auch kenne und nachvollziehen kann. Ist bei mir auch oft noch so. Gleichzeitig weiß ich jetzt auch, dass es immer wieder möglich ist, das einfließen zu lassen. Allerdings ständig platt zu werben, ist auch Quatsch. Also erstmal sollte dieses Vertrauen da sein. Keiner möchte eine wandelnde Litfaßsäule sein. Aber wenn du es geschafft hast, dieses Vertrauen aufzubauen, so 80-20 finde ich gut. Also 80% solltest du wirklich, und dieses Wort ist so abgenutzt, Mehrwert, Benefit liefern. Und 20% darfst du dann meiner Meinung nach auch guten Gewissens verkaufen.
Was sind so die Personal Branding No-Gos auf LinkedIn zum Beispiel?
Unwahrheiten schreiben. sich den kompletten Text von ChatGPT schreiben lassen und nicht nochmal zumindest ein bisschen eigenen Satzbau, eine eigene Perspektive reinbringen. Nur posten, nicht kommentieren. Ganz, ganz
sehr
wichtig.
Sehr gern genommen.
Oh ja. Mhm. So wichtig. Also wir machen das Ganze ja, um eine Beziehung aufzubauen. So sollte es zumindest sein. So verstehe ich Personal Branding. Ich möchte ja mit Menschen in Kontakt kommen. Ich kann nicht erwarten, dass andere unter meinen Posts regelmäßig kommentieren oder die liken, wenn ich nie irgendwo anders auch mal sichtbar werde. Außerdem hat es ja noch ganz viele andere Vorteile, bei anderen sichtbar zu werden und ins Gespräch zu gehen. Aber es gibt durchaus viele Leute, die sich über ihre eigenen Postings sehr viele Gedanken machen, die dann raushauen. Sogar Menschen, die dann nicht mal auf Kommentare antworten, die sie unter ihre eigenen Postings bekommen. Also dann kommentiere ich da einmal, vielleicht zweimal, aber dann war's das. Also das ist ja wie wenn ich in einen Laden gehe, den Verkäufer anspreche auf irgendein Produkt und der dreht sich um und geht weg. Das ist ja total unhöflich. Das ist für mich ein No-Go. Profile, die absolut ungepflegt sind, kein Profilfoto, Texte, die nicht aktualisiert sind, sowas sind, du hast LinkedIn angesprochen, für mich auf jeden Fall No-Gos. Ja.
Und was ist so ein Geheimtipp?
Für LinkedIn?
Für Personal Branding auf LinkedIn?
Personal Branding auf LinkedIn.
Es entwickelt sich ja immer weiter, diese Plattform. Alle reden über den Algorithmus und über KI, aber vielleicht gibt es ja abseits davon noch so ein paar Hacks, die du teilen kannst.
Ja, klingt jetzt doof, aber ein Geheimtipp, das kannst du aber auch gar nicht so richtig lernen, aber es läuft halt richtig gut, wenn du dich wirklich für Menschen und deren Themen interessierst, dann läuft das alles viel einfacher und es ist viel leichter. Und der nächste Geheimtipp, ja, dass du das, worüber du schreibst, auch wirklich als deine Leidenschaft hast, dass du da wirklich Erfahrung hast, dass du nicht nur ein Thema besetzt, weil es gerade Trend ist, weil es sich gerade gut anhört. Alle, die jetzt über KI und AI und whatever schreiben, da gibt's bestimmt ganz viele, die da wirklich Experten sind. Aber ich habe ein, zwei Beispiele von Menschen, die vorher Personal Branding gemacht haben, dann haben sie Finance gemacht und jetzt machen sie KI, wo ich denke, Leute, nee, Beständigkeit, wirklich. Also das ist, würde ich jetzt gar nicht als Geheimtipp bezeichnen, aber das ist etwas, was ich wahnsinnig wichtig finde. Total. Mhm. Ja, und das, was wir gerade schon gesagt haben, ins Gespräch kommen mit anderen Menschen. Sowohl unter deren Postings, aber möglicherweise auch mal in einer Direktnachricht. Ach ja, und No-Go sind diese ganzen Sales-Pfosten, die da die Postfächer voll spammen.
Und die dann noch gereizt sind, wenn man, also ich weiß nicht, ob du das kennst, ich antworte in der Regel nicht, aber manchmal dann bin ich irgendwie getriggert und dann schreibe ich irgendwas zurück, so nach dem Motto, keine Ahnung, hast du mal meinen Namen richtig buchstabiert oder irgendwas und dann sind die noch gereizt. Und das, da denke ich immer, Leute,
absurd.
So bitte.
Absurd. Was ich auf LinkedIn auch noch nicht verstanden habe, vielleicht habe ich bisher auch immer nur Quatsch bekommen, sind diese Sponsored-Nachrichten. Die kennst du auch, ne? Diese, ja, wie eine Anzeige, eine Direktnachricht ins Postfach. Und ich kann mit diesen Nachrichten ja null anfangen. Die haben ja nichts mit mir zu tun. Und inzwischen, wenn ich da schon Sponsored sehe, gehe ich auf Löschen, ohne das Ding zu öffnen. Also darf ja gerne jemand unter deinen Podcast hier mal kommentieren oder alle, die sagen, hey, mir bringt das was und ich finde das super als User. Bitte, ich bin gespannt. Ich habe noch keinen kennengelernt. Also weiß nicht, wer da Geld reinsteckt.
Was sind so deine Top 3 Tools, die du für deine Arbeit brauchst?
MacBook und iPhone, nehmen wir mal als eins. KI. In dem Fall, ich nutze ChatGPT.
Welches Tool?
Ich bin da,
Klassisch.
Klassisch, ja. Gleichzeitig, Claude hat mich gereizt, aber es fehlte mir einfach auch die Zeit, mich da reinzufuchsen mit Family und Co. Und ich glaube schon, dass wir ich für meine Arbeit momentan aus ChatGPT das rausholen kann, was ich brauche, mich da immer weiterentwickle in ChatGPT. Das heißt aber nicht, dass ich andere ausschließe. Also da wirklich KI offen sein und ich nutze ChatGPT. Und klingt jetzt doof, aber ein gutes Podcast-Mikro war auch schon ein Game-Changer.
Ja. Und kannst du noch ein Buch mit uns teilen, das dir gut gefallen hat?
Wow. Ich hab's.
Ein paar stehen ja da hinten bei dir.
Ja, stimmt. Ein paar stehen hier. Ach, das ist immer so saisonweise.
Liest du lieber Fachbuch oder Belletristik?
Im Moment lieber Belletristik. Da viele Fachbücher, gerade in unserem Bereich, finde ich, also das entwickelt sich alles so wahnsinnig schnell weiter. Und wenn dann das Buch auf dem Markt ist, ist vieles schon so veraltet. Deshalb lese ich Fachsachen lieber in Blogs oder wirklich in Fachmedien online. Wieso fällt mir das jetzt so schwer? Klassiker, Der Alchemist ist mir halt, also es ist immer ein schönes Buch, immer im Gedächtnis. Ja, und ansonsten lese ich meiner Tochter gerade das Neinhorn vor. Das ist auch sehr süß. Ja.
Das liegt bei uns, glaube ich, auch noch irgendwo rum, das Buch.
Es gibt schöne Kinderbücher.
Wie schaffst du es denn, Familie und Arbeit unter einen Hut zu bekommen? Was hilft dir dabei?
Mein Wille, mein Ehrgeiz und dass ich auf beides richtig Bock habe. Und meine Eltern. Ja. Mein Mann natürlich auch, aber auch meine Eltern. Die sind toll. Ja, die unterstützen da auch sehr.
Grüße gehen raus.
Absolut.
Sehr schön, Verena. Schön, dass du da warst. Hast du abschließend noch ein Wort an unsere Hörer und Hörerinnen, die vielleicht jetzt auch nochmal neu sich das Thema Personal Branding anschauen? Was gibst du uns noch mit?
Traut euch rauszugehen. Macht. Denkt nicht weiter drüber nach. Eigentlich ist alles da. Wenn ihr Hilfe braucht beim Sortieren oder Hilfe braucht beim Erzählen eurer Geschichte, dann schreibt Gabriel an. Wenn es sonst darüber hinausgeht, in Sachen Personal Branding, das Ganze vielleicht ein bisschen zu sortieren und kanalisieren, stehe ich auch zur Verfügung. Oder macht es einfach so, traut euch einfach. Ganz vieles auch ausprobieren. Mutig sein, ausprobieren.
Ja. Schön, dass du da warst, Verena. Bis bald hoffentlich. Schöne Grüße nach Köln, ne?
Vielen Dank.
Ciao.